40 Minuten beim Pissen anstehen. I love it. Auch das, sage ich, ist einfach eine geile Erfahrung zu sagen, so, hey, warum sollte ich ein größeres Pissoir machen für Leute, die in der Halbzeit, für quasi 2000 Menschen, die in der Halbzeit pissen gehen wollen, so. Ja, es ist einfach herrlich, man bezahlt für eine Wurst richtig viel. Geheimtipp übrigens ist der Käsekreiner, der ist doppelt so dick und groß wie die normale rote und kostet nur 50 Cent oder einen Euro mehr. Kann ich euch nur empfehlen da draußen. Ja.
Hey Felix, hol mal drei Bier.
Vorgeplänkel!
Ah, fuck, wir sind ja schon drauf.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
Einmal. Es ist eine Frechheit. Komm da! Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Was passiert? So. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Nein.
Es ist die nächste Debatte, Frau.
So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ah, liebe Hörerinnen und Hörer, hört ihr es auch? Der Kamin knistert so, die Kerzen am Weihnachtsbaum flackern so ein bisschen. Aus der Küche duftet es so schön nach so Vanillekipferl. Und ich habe es mir muckelig gemacht. Ich bin der Felix, mir virtuell zugeschaltet ist der Patrick. Hallo Patrick.
Hallo.
Hi. Wir sind so richtig vorweihnachtlich heute drauf. Einer hat es leider nicht geschafft, der Manu. Was ist mit dem los? Hat der sich überfressen?
Oder Magen-Darm. Was?
Warum fällt der aus?
Klassischer Magen-Darm-Ansatz. Er hat gemeint irgendwie, er hat so ein wie nennt man das? Ich weiß schon gar nicht mehr, aus der Corona-Zeit so ein Spreader-Event besucht und da scheint's, hat's ihm irgendwie, sag ich mal, wie kann man das am besten sagen? Ihr verreistes Arschloch oder so? Kann man das sagen? Ich sag mal so, der Fußball schreibt seine eigenen Geschichten, der Kackstift bei ihm auch.
Oh Gott, das ist so ein richtiger Edding.
Klassischer Edding 6000. Felix, aber was willst du denn uns mitteilen? Was liegt dir eigentlich noch auf der Seele so?
Also wer jetzt auch, glaube ich, vorweihnachtlich so ein bisschen Stress hat, ist ja der Adeyemi, ne? Karim Adeyemi. Bei dem war die Bescherung schon so ein bisschen vor Weihnachten. Der hat ja, das hat sich herumgesprochen, schon vor einiger Zeit einen Strafbefehl bekommen wegen illegalen Waffenbesitzes und 450.000 Euro muss er zahlen. Der Jurist, wie ich, schaut natürlich bei einer Geldstrafe nicht auf die Gesamtsumme, sondern auf die Tagessätze und die Tagessatzhöhe. 60 Tagessätze, a 7.500 Euro muss er bezahlen. Und da muss ich jetzt einmal mal so einen ganz kurzen Jura-Exkurs einbauen, weil
geil. Bist du wirklich da so eingetaucht, so richtig eingetaucht und hast gedacht so, hey, jetzt all die Jahre, warum ich mich gefragt habe, warum ich dieses Studium gemacht habe. So, ja,
time to
ja,
shine.
Herrlich, herrlich, herrlich.
Meine, das macht man als Jurist sowieso immer, wenn man irgendwo eine Geldstrafe in der Zeitung liest, dass man erstmal anfängt zu rechnen, was verdienen die Leute
echt?
Eigentlich.
Echt? Ohne Scheiß.
Weil das kann man immer eben aus einer Geldstrafe rausrechnen. Und zwar ist es so, kurzer Exkurs, Paragraph 40 Absatz 2 unseres schönen deutschen Strafgesetzbuches. Da steht nämlich drin, wie sich eine Geldstrafe berechnet oder eben der Tagessatz berechnet. Und zwar ist es einfach das Nettoeinkommen, was die Person pro Tag hat.
Oha.
Sprich, wenn Adeyemi 7.500 Euro Tagessatz bezahlen muss, heißt es, er verdient 7.500 Euro netto pro Tag. Theoretisch sogar noch ein bisschen mehr, weil da kann man so, weiß ich, Unterhaltszahlungen und sowas kann man zum Abzug bringen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass Adeyemi an irgendjemanden Unterhalt zahlt. Würde es aber auch nicht ausschließen, keine Ahnung.
Hier geht die Unschuldsvermutung.
Gehen wir mal von 7.500 Euro netto im Monat aus. Das wären im Monat, also mal 30, 225.000 Euro netto verdient der Kollege im Monat, was 2,7 Millionen Euro im Jahr netto entspricht.
Mhm.
Wie viel ist das brutto? Steuerklasse 1, Spitzensteuersatz, was ist es, 45% plus Soli. Ich weiß, es kommt jetzt auch natürlich ein bisschen drauf an, ist er in der Kirche?
Gott ist groß.
Zahlt er Kirchensteuer?
Du weißt,
ja,
Gott
nein.
Ist groß.
Keine Ahnung, aber so Pi mal Daumen kommt er so auf 5 bis 5,5 Millionen Euro, die der im Jahr verdient, der Kollege. Finde ich interessant. Hätte ich irgendwie fast gedacht, dass der mehr verdient.
Ich finde es auch krass. Ja, ich finde es auch krass. Also erstens mal vielen Dank für die Aufklärung. Ich finde es wirklich sehr spannend. Ich habe das noch nie habe das noch nie irgendwie so durchdacht. Aber ja, krass. Ich finde 5,5 ist echt nicht viel. So, also für mich, jemand wie mich, ist es nicht viel. Nein, aber ich hätte jetzt ja wirklich gesagt, ich meine, man muss ja jetzt mal überlegen, oder? Er ist jetzt einer des, wie alt ist Adeyemi? Was zwischen 20 und 30?
Ja, 25 oder so.
Ja, so, also ist ja schon, kam ja auch irgendwie als Young Talent, oder? Also ist er da schon eine Weile. Da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass der schon eher an den Zehen kratzt, so, also nicht an seinen Zehen, sondern an 10 Millionen kratzt. wo, da bin ich fast schon ein bisschen überrascht. Und dann überrascht es mich auch schon so wieder so, dass ich mich so, ja krass, da ist ja schon der FC Bayern echt ganz schön weit weg wieder, obwohl ich das ja weiß. Aber das ist so, weil der ist ja irgendwie ein Stammspieler bei Dortmund, oder? Also jetzt halt natürlich wieder, ja. Aber war ja super hypedes Talent irgendwie, das gekam so.
Und, ja, voll.
Und dann musste ja irgendwie sagen, so, ich meine...
Ja, und er ist Nationalspieler und alles beim zweitgrößten Club in Deutschland, aber ja.
Und ich meine ja nur so, das
aber
ist
du
ja,
weißt
das,
halt auch immer nicht.
Das Gehalt vom Nübel ist so und der spielt nur nicht mehr bei Bayern.
Aber du weißt halt auch immer nicht so, auch in so einem Gerichtsverfahren, da wird dann schon auch viel vielleicht so Pi mal Daumen geschätzt, also keine Ahnung.
Wieder wird Pi mal Daumen geschätzt.
Vielleicht ist es auch in Wirklichkeit ein bisschen. Naja, also da wird jetzt nicht bei der Berechnung des Tagessatzes, ob das jetzt 7, 5 oder 8 sind, da wird jetzt nicht nochmal die große Beweisaufnahme gemacht. Da wird er halt gefragt, Bruder, was verdienst du? Und dann sagt er so und dann wird Pi mal Daumen der Tagessatz gedingst. Also
verstehe.
Ich würde jetzt auch nicht meine Hand ins Feuer legen, dass das wirklich alles ist. Vor allem, weil theoretisch müsste ja beim Einkommen dann auch sowas wie so Sponsoren-Deals und sowas auch mit reinlaufen.
Ja, stimmt. Stimmt.
Also, keine Ahnung. Oder er zahlt halt doch Unterhalt an mehrere Personen.
Ja, das who stimmt. Knows? Ja, who knows, who knows.
Who knows. Aber auf jeden Fall wird es auch gar nicht da zu tief rein, sondern eher so ein bisschen die Geschichte dahinter, weil er hat ja, also die der Vorwurf ist, er hat illegale Waffen besessen, nämlich ein Schlagringmesser, einen Schlagring und ein Elektroimpulsgerät. Und er selber hat ja gesagt, er hat so eine Mystery Box irgendwo bestellt und er wusste nicht, was drin ist.
Ja, ich kenne es ja nur eigentlich eher von Dick in a Box, den Song, den Jimmy Fallon mit
Justin Timberlake.
Ja, da dachte ich so, ach krass, der hatte auch irgendwie einen Dick in a Box irgendwie gehabt, so. Da hat sich Loredana wahrscheinlich gut gefreut. Na, ich muss mal immer eins dazu auch sagen, so, ich fand es ja krass, als diese Meldungen kamen. Also, das ist auch so. Finde ich schon auch wieder so verrückt, wie das da kam, wurde mit Waffen erwischt. So, das war ja so die erste Headline, oder? Und ich so, okay, what the fuck is going on here? Wir haben hier irgendwie eine Killing Machine irgendwie so, ein Waffennarr. So war das ja einfach so, wo du denkst so, okay, der war doch so auf so einem guten Kalaschnikow Weg. Der war auf so einem guten Weg in seiner Entwicklung. So, jetzt ist er voll der Sicky Bro, so. Und dann kam ja das raus, so wie das irgendwie war, und dann kam ja auch raus, was da drin war, und irgendwie finde ich es ja, naja, erzähl weiter.
Das Ding ist, wie gesagt, er hat gesagt, er wusste nicht, was drin ist. In dem Strafbefehl, das hat dann die Bild-Zeitung, glaube ich, ermittelt, in dem Strafbefehl steht aber drin, Adeyemi holte im Juli 2024 ein von ihm zuvor bestelltes Paket, in welchem sich, wie er wusste, unter anderem ein Schlagringmesser, Schlagring und ein Elektroimpulsgerät befunden hat. Also die sagen, der wusste schon. Lustigerweise, sie sagen auch, er hat es um 18.02 Uhr in einer Filiale der Deutschen Post abgeholt. Das finde ich auch interessant, dass Adeyemi seine Mystery Box selber von der Post abgeholt hat. Irgendwie.
Ja, er war halt gespannt. Also hätte ich auch gemacht.
Ja, wahrscheinlich hat er sich gefreut
drauf. Ja, so voll geil.
Und dann haben auf jeden Fall seine Anwälte haben gesagt, okay, er wusste zwar, dass es eine Mystery Box ist, in der Waffen drin sind. Er wusste aber nicht, was für Waffen und dass es halt quasi erlaubnispflichtige Waffen sind.
Aha, echt?
Und da finde ich jetzt also mehrere Sachen spannend, weil Das erste ist, was ist überhaupt eine Mystery Box? Ich kannte dieses Ding gar nicht, aber ich habe dann gesehen, du kannst einfach bei voll vielen Online-Shops einfach so Pakete bestellen, wo du halt einfach nicht weißt, was drin ist. Und dann schicken die dir halt irgendwelche Artikel, die retourniert wurden oder so.
Ah, okay. Ist
die,
es dann,
die für die halt zu aufwendig sind, dass sie die wieder aufbereiten und in den Shop einpflegen und was weiß ich. Die schicken die dir einfach so zu.
Ist es dann so ähnlich wie bei so einem
Amorelli Adventskalender?
So die alten gebrauchten, so die Reglerware so. Ja, der muss brennen unten rum, der muss brennen.
Das ist ganz normal, dass da so Ablagerungen
ja, da so, sind. Ja, so. Ja, das weiße, das ist normal. Das ist irgendwie so, das gehört so.
Pass auf, aber es ist tatsächlich so, ich habe dann mal geguckt, so Mystery Boxes, was gibt's da so? Stiftung Warentest hat jetzt gerade Mystery Boxes getestet.
Nein.
Doch. Also nur so, jetzt nicht so einen richtigen Test, wie man kennt, mit sehr gut und so, sondern sie haben einfach bei 3 verschiedenen Anbietern sowas bestellt. Und unter anderem bei einem, da haben sie gekauft, genau, King Collis heißt es. Da wird nach Kilo quasi eingekauft. Und sie haben für ein 5-Kilo-Paket bestellt für 79,99. Mhm. Da waren insgesamt 23 Retourentüten drin, unter anderem In-Ear-Kopfhörer, Sneaker, Socken, Badelatschen, verschiedene Hemden, Ladekabel und ein Vibrator.
Oh.
Also du bist gar nicht so weit weg mit deiner
Arme. Aber warte, waren die Sachen alle gebraucht dann, oder? Oder wie, oder was? Oder ist es halt...
Nein, ich glaube, das sind Retourenartikel. Aber ob die... Also ich hoffe mal, dass der Vibrator nicht schon benutzt wurde, getestet wurde. aber man ausschließen kann man es vielleicht auch nicht.
Ja, ein bisschen Spucke drauf geht es schon.
Ja. Oder ein anderes war zum Beispiel, es gibt in Berlin so Automaten, wo du einfach für 10 Euro irgendeine Box kaufen kannst. Und da war dann halt einfach drin eine bunte Tunika in Größe 3XL. Und ich dachte, ja, cool. 10 Euro zum Fenster rausgeschmissen. So.
Kann man aber auch in den Sommermonaten irgendwie als modernes Zelt verwenden.
Ja, genau. Und dann haben sie auch sowas, eine Box bestellt. Die wurde beworben, so, da sind 6 Artikel drin mit einem UVP von weit über 19,90 €. Und unter anderem war drin ein faltbares Fußbad, was bei Amazon 20 Euro kostet. Also exakt 10 Cent über 19,90 €. Also.
Ich lieb's.
Naja, aber was ich halt krass finde, ist, dass ein Waffengeschäft Mystery Boxes verstellt, weil ich meine, so. Wo ist die Grenze? Kann jetzt sein, ich bestelle da so eine Mystery-Box und dann ist da irgendwie eine Panzerfaust drin oder so. Weißt du, wie ich meine?
Auf was willst du hinaus, Felix?
ja, es kann so. Also wenn es ein Produkt auf der Welt gibt, wo ich denke, da will ich vorher ganz genau wissen, was ich bekomme, dann ist es doch eine Waffe, oder?
Es kommt ein bisschen drauf an. Wenn du halt einfach ein geiler Waffennarr bist, ja. Du musst es ja irgendwie, ich weiß nicht, versuch's vielleicht mal in deiner Welt zu machen so. Aber es ist irgendwie total schwierig, weil du bist ja würdelos. Nein, was findest du denn geil? An was findest du denn gut? So. Wenn jetzt.
Was finde ich gut? Wenn ich mir irgendwas bestellen müsste, so.
Ja, also nee, du hast ja jetzt, oder wenn jetzt ein leidenschaftlicher Koch, oder der freut sich ja über quasi eine Überraschungsgewürzkiste vielleicht, weil so, wenn du jetzt halt ein krasser Waffennarr bist, dann freust du dich ja vielleicht halt einfach über Waffen.
Ja, aber stell dir vor,
weil du sagst,
spielst zum Beispiel gerne Tennis.
Ja.
Du spielst gerne Tennis, würdest du eine Mystery Box, wo du nicht weißt, was für Tennisschläger ist da drin, willst du nicht einen ganz bestimmten Tennisschläger haben?
Ja, das stimmt. Ich gebe dir recht. Aber es könnte ja gar nicht ein Tennisschläger drin sein. Es könnten ja beispielsweise Tennisklamotten drin sein. Und vielleicht ist ein Tennisschläger
aber
drin.
Aber auch da willst du doch wissen, was du bekommst.
Nein, vielleicht, ja weiß ich nicht.
Vielleicht verstehe ich einmal das Produkt Mystery Boxes nicht. Keine Ahnung.
Ich muss jetzt sagen,
aber bei Waffen verstehe ich es halt gleich doppelt nicht.
Aber er wusste, also lass es nochmal auf diesen Fall runterbrechen. Er wusste, dass es von einem Waffenhändler ist. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte wirklich, er hat eine random auf TikTok eine Mystery Box bestellt. Er war quasi bei einem Waffenhändler auf der Seite.
Das weiß ich nicht. Die Anwälte haben nur gesagt, er wusste, dass Waffen drin sind, aber er wusste nicht, welche.
So. Aber woher weiß es denn dann? Es ist ja eine Mystery Box.
Ja, deshalb dachte ich eben, dass es quasi eine Waffen-Mystery Box ist.
Ach so.
Aber vielleicht tue ich ihm da Unrecht.
Ah, okay. Aber woher weiß man denn in der Box, was in der Box drin ist, wenn man sie nicht geöffnet hat? Und dann...
Naja, wie gesagt, so wie die Tennis-Mystery-Box. Mhm. Wo du denkst, es wird schon irgendwas sein, was mit Tennis zu tun hat. Aber ich meine, kann am Ende natürlich auch ein Tennis-Vibrator sein.
Eben. Ein kleiner Bobbele.
Ja. Aber weil du gerade sagst, so, da muss ich jetzt kurz, da fällt mir jetzt spontan nämlich was ein, weil du sagst, du willst quasi so in meiner Welt, was dann äquivalent ist, so weit ist meine Welt auch gar nicht, nämlich weit weg von Karim Adeyemi, weil ich nämlich auch tatsächlich Erfahrung mit illegalem Waffenbesitz habe. Muss ich eine Geschichte aus meiner Jugend erzählen, aus meiner behüteten Jugend in Zöflingen erzählen.
Warst du Waffenschlucker?
Und zwar, das ist eine Geschichte, die ich bis vor 2 Jahren mit mir rumgetragen habe und die niemandem erzählt habe, bis ich sie meiner Frau erzählt habe und die sie dann beim Kaffee und Kuchen meinen Eltern erzählt. Und seitdem ist diese Geschichte auf dem Tisch. Und jetzt erfahren sie die 3 Hörerinnen und Hörer von Vorgeplänkel auch noch. Pass auf,
Patrick. Ja, ich pass auf, also, ich bin immer noch da. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt.
Ich war ungefähr so 13 oder so. Ich weiß nicht. Also es war so die Zeit, in der man im Schullandheim war. Also so 12, 13, so
ungefähr. Also dich quasi als Mann entdeckt hast.
Ja, genau. So die erste Erfahrung mit meinem Körper gemacht habe. Und da gab es bei uns den Trend, es war jede Woche gefühlt, gab es in der Schule einen anderen Trend. Eine Woche liefen alle plötzlich mit einem Diabolo rum, die nächste Woche wurde Hacky Sack gespielt. Und da gab es einen Trend, jeder wollte unbedingt ein Butterfly-Messer haben, okay? So, im Schullandheim, jeder hatte ein Butterfly-Messer in der Hosentasche, hat damit rumgefuchtelt und so diese Tricks gemacht, weißt eh so.
Ja, ich weiß, ich war in einem ähnlichen Alter. Ich kenne diese Zeit.
Jetzt pass auf, ja? Patrick, du kennst Ulm.
Ja.
Du weißt Ulm, 90er Jahre. Es gibt den Abt am Münsterplatz damals.
Ja.
Heute ist es Motel One drin. Damals war da der Abt, ein einfach so Haushaltswarengeschäft, alteingesessen. Und die hatten unten so eine Abteilung, wo man Messer kaufen konnte.
Ich weiß.
Und irgendwie hat sich da rumgesprochen, so bei uns in der Klasse und Parallelklasse und an anderen Schulen so, ja, da gibt's irgendwie, die schauen nicht auf Ausweise, die verkaufen einem einfach irgendwie Messer, man muss einfach hingehen und sagen, ich hätte da gerne dieses Messer. Dann sind wir dahin, 5 Jungs oder so, zum Abt, und da war so eine liebe alte Frau an der Messertheke und der erste von uns hat sich so getraut, geht hin und so, hallo, ich hätte gerne ein Butterfly-Messer. Und sie gibt ihm halt so dieses Butterfly-Messer. Dann der nächste nimmt seinen Mut zusammen, hallo, ich hätte gerne Butterfly-Messer. Keine Ahnung, einer nach dem anderen, alle spazieren mit diesem Messer raus.
Ja.
Dann komme ich als 5.
Du kleine Chavis.
Komm auch rein, sag so, hallo, ich hätte auch gerne so ein Butterfly-Messer. Und dann, genau in dem Moment, kommt der Vorgesetzte neben ihr raus und sagt so, Moment mal, die sind erst ab 18. Und sprich, ich habe kein Butterfly-Messer bekommen. So, ich wollte aber unbedingt eins haben. Und dann, was mache ich? Bei uns in der Straße, ich muss aufpassen, dass ich niemanden hier verrate.
Doch, nennen Sie beim Namen die Schweine.
Nein, eventuelle Delikte dürften verjährt sein. Aber es gab bei uns in der Straße, hat einer gewohnt, der ein paar Jahre älter war als ich und von dem einfach jeder wusste, der dealt. So, bei dem konntest du Gras kaufen und so weiter. Und ich wusste, wenn es einen Mensch gibt, bei dem ich eine Waffe kaufen kann, ein Butterfly-Messer, dann ist es diese Person.
Ja.
Also bin ich zu ihm, hab auf dem Festnetz angerufen bei ihm. Die Mutter ist sterben gegangen, hat gesagt, können Sie mir den so und so geben. Also der Dealer meines Vertrauens, ich 13, ist am Telefon und ich sag so, hey, ich brauche ein Butterfly-Messer.
Nee, hast du es nicht gesagt. Du hast gesagt, hallo, ich bin Felix.
Hallo, hier ist der Felix, ich hätte gerne ein Butterfly-Messer. Er sagt, passt. Okay.
Hat er wirklich nur gesagt, dann, passt?
Ja, nein, dann ist er bei mir vorbeigekommen, hat an der Tür geklingelt. Meine Eltern waren zum Glück nicht zu Hause. Ich mach die Tür auf, steht er so da und so, fragte mich, ohne Scheiß, er fragt mich so, was brauchst du alles? Ich sage, ja, ein Butterfly-Messer. Brauchst du sonst noch was? Kalaschnikow, Bazooka. Und ich so mit 13, ja, Nee, nur Butterfly-Messer. Und er sagt zu mir, ja, okay, das kann ein paar Tage dauern, weil er kriegt es halt von so einem russischen Waffenhändler, den er so privat kennt.
Ja.
Ich hatte natürlich total Schiss gehabt und so, wow, was ist der für ein Dude, der kennt so russische Waffenhändler und sowas. Ein paar Tage später kommt er wieder, klingelt, ja, sind deine Eltern da? Nee, sind nicht da. Dann zieht er so aus der Tasche so ein Butterfly-Messer rauf. Ich natürlich glücklich wie nochmal was. Er sagt, ja, kostet jetzt leider ein bisschen mehr, weil weißt eh, russischer Waffenlieferant, das ist illegal reingeschmuggelt, keine Ahnung was. Kostet 50 Mark, 100 Mark, keine Ahnung, viel zu viel auf jeden Fall. Ich scheiß drauf, ich will unbedingt dieses Messer haben, gebe ihm dieses Geld. Er haut ab, ich Butterfly-Messer, Herzklopfen, weißt eh, 180er Puls, erstmal rauf in mein Zimmer. Butterfly-Messer
wird so
anfangen rumzufuchteln, gucken, dass ich mir nicht in den Finger schneide und so damit. Dann klapp's auf der Klinge einfach noch so der Preisaufkleber vom Abt drauf. 12,50 Euro. 12,50 Mark ist der Typ einfach zum Abt, hat das Messer gekauft. Wieder bei der alten lieben Frau wahrscheinlich, das mir zum fünffachen Preis verkauft.
Oh, genial.
Und behauptet, er hat es von seinem russischen Waffenlieferant. Auf jeden Fall. Ich, na gut, das war jetzt einfach dummen Steuer. So, immerhin habe ich jetzt ein Butterfly-Messer jeden Tag schön in der Hosentasche damit in die Schule und so, ja. Wo alle im Pausenhof heimlich hinter der Raucherecke mit ihrem Butterfly-Messer rumgefuchtelt haben. Dann mein Nachbar, auch ein Hörer unseres Podcasts, soweit ich weiß, zumindest war das früher mal, weiß ich nicht, ob er
ja, wenn es nicht bist, fahr zur Hölle. So.
Er natürlich auch Butterfly-Messer. Und was passiert? Er wird gefickt. Irgendein Lehrer erwischt ihn. Und natürlich sofort Mutter angerufen, keine Ahnung, Mutter musste vorbeikommen, ihn bei der Schule abholen, zack. Am Nachmittag, ich bin zu Hause, klingelt's an der Tür, seine Mutter. Ja, sie will mit meiner Mutter sprechen. Ja, fucking hell, was ist jetzt los? Dann sitzen wir so am Wohnzimmertisch, mein Kumpel, seine Mutter, meine Mutter und ich. Und sie sagt so, ja, ich hab, der XY hat ein Butterfly-Messer und er hat mir erzählt, der Felix hat auch...
Oh, die Ratte!
What the fuck, warum hast du mich verraten? So,
oh, die Ratte!
Geistesgegenwärtig, kleine Notlüge. Hatte nämlich kurz davor, war irgendwie mein Geburtstag oder so, habe ich von meinem Patenonkel so ein Leatherman geschenkt bekommen. Weißt du, so ein Tool, was du so mit so einer Zange, was du aufklappen kannst, ja. Wo halt auch so wie so ein Taschenmesser drin ist, was ja von der Mechanik so ähnlich wie so ein Butterfly-Messer ist, aber halt so ein Werkzeug. Und ich dann so, nee, also ich habe kein Butterfly-Messer, ich habe dieses Leatherman-Tool, vielleicht meint er das.
Hast du
so.
Nicht gebracht, ja, okay. Hast du nicht gebracht. Doch, in der Situation, ja. stark, Maschi. Damals wusste man schon, dass du studieren gehst.
Ja, und dann, pass auf, dann dachte ich natürlich, okay, fuck, was ist, wenn jetzt meine Mutter das Butterfly-Messer irgendwie bei mir findet, dann bin ich richtig gefickt. So, was mache ich? Butterfly-Messer in die Hosentasche, mein Fahrrad geschnappt, hoch. Wer aus Höflingen kennt, wird es wissen, Schlittenhang, am Schlittenhang oben, beim Pilz, da schön in so ein Gebüsch das Butterfly-Messer geschmissen. Ciao, nichts mehr will ich damit zu tun haben. 3 Jahre später, ich war vielleicht 16 zu dem Moment, vielleicht waren es auch nur 2 Jahre später, genau wo dieses Gebüsch war, plötzlich Baustelle, Baugrube, wird da quasi ein Haus gebaut. Und ich dachte, fuck, wenn die da jetzt dieses Gebüsch abholzen und dann finden die dieses Butterfly-Messer von mir. Und dann sind da, dann denken die sich, warum liegt ein Butterfly-Messer im Gebüsch? Das muss irgendwie eine Mordwaffe sein. Und ich die ganze Zeit, boah, fuck, sind da wohl Fingerabdrücke von mir drauf und so. Ich hatte so Panik. Aber ja, bis heute konnte CSI Söflingen auf jeden Fall nicht dieses Butterfly-Messer mir zuordnen. Und ich lebe mit diesem Geheimnis. Lebte bis vor 2 Jahren, bis meine Frau diese Geschichte meinen Eltern erzählt hat.
Mein Gott, hey, krass.
Dass ich sie vor 20 Jahren angelogen habe. Oh, naja, vor 30 Jahren.
Krass. Das ist eine herrliche Geschichte. Boah, ist eine herrliche Geschichte.
Adeyemi und ich sind eigentlich quasi, selbes Schicksal.
In den Bazookas vereint.
Ich warte auf den Strafbefehl mit 7.500 Euro Tagessatz. Ja. Bei mir.
Krass. Es ist eine herrliche Geschichte, Felix. Ja, da weiß man gar nicht, was man darauf sagen soll. Aber hey, okay, wie schaffen wir jetzt wieder die Kurve zu dieser von dieser Exkursion aus deinem Leben, das sich ja offensichtlich sehr geprägt hat?
Ja.
Und ich sag's, wie es ist. Der Kumpel, meinst du, der Kumpel war ein ähnlicher Typ wie der Freund, der ja anscheinend diese Mystery Box der Adeyemi mitgebracht hat? So, der gesagt hat, ja, den Typ, den fick ich jetzt richtig. So, ja. Ich gehe einfach
und dann
mit Waffen durch die Sicherheitskontrolle. Weil das ist ja die Story, oder? Ja. Also so,
war das so?
Ja, anscheinend, er war ja verreist und jemand hat dann gesagt, bring mir doch die Mystery Box mit. Und er hat dann einfach das Paket genommen und ist dann mit angeblich. Ich weiß nicht, ob es ist, aber so sind die Gerüchte. Aber wir sind hier auch ein Stammtisch-Podcast, da kann man auch einfach Gerüchte streuen und einfach auch drüber diskutieren, weil das ist das Konzept da draußen. Ja. ja, weiß ich nicht. Es ist echt. Aber würdest du, also aus heutiger Sicht, auch mit deiner, brutalen Erfahrung, hättest du nicht Bock, auch eine Mystery Box mal zu bestellen? Weil ich hatte irgendwie so den Gedanken, so, echt? Ich habe schon irgendwie Bock.
Ich kann überhaupt nicht gut mit Überraschungen umgehen. Ich kann überhaupt nicht gut mit Ungewiss. Ich bin so ein Kontrolletti. Ich bin so ein Kontrollfreak. Ich muss immer wissen, was auf mich zukommt. Mhm. Und ich gehe auch immer vom Schlimmsten aus. Wenn ich eine Mystery Box bestellen würde, würde ich davon ausgehen, irgendein Spaßvogel packt mir da jetzt harte Drogen rein und die Polizei holt's raus und ich werde morgen verhaftet oder so. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus.
Ja, okay, deswegen bist du ja auch Anwalt geworden, glaube ich. Naja. Ja, krass. Ja.
Sie gehen raus an meine Therapeutin. Ja.
herrlich. Naja, hey, was anderes noch, vielleicht. Mhm. Wir haben ja, du hast ja auch mal zu mir gesagt im Vorgespräch, hey, vielleicht lassen wir uns doch irgendwie ein bisschen was einfallen für unsere HörerInnen da draußen und machen auch so à la Spotify einen kleinen Rückblick.
Ein Jahresrap.
Genau, ein Jahresrap, Jahresrückblick oder irgendwie so, oder wie nennt man das dann bei RTL 2? Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, hast du gesagt, hey, vielleicht so ein paar kleine Kalorien können wir uns mal überlegen. Vielleicht fällt uns da ja was Nettes ein dazu oder können es einfach mal diskutieren so. Und das fand ich eigentlich ganz spannend und das würde ich jetzt einfach gerne mit dir durchmachen. Dann hätten wir diesen Punkt auch abgehandelt und hätten auch so einen kleinen Rückblick, wie man das halt immer an so Jahresenden-Serie-Folgen macht und sowas. Entschuldigung, ich habe auch schon das dritte Bier drin. Ich bin gar nicht mehr so richtig in der Lage, richtig zu reden. Also, was...
Hast du ein paar vom Männerrudel reingeschweißt? Ja.
Oh ja, das Rudel will.
Nein, finde ich gut. Also wir haben so eine kleine Liste an quasi Kategorien gemacht. Wir wären nicht Vorgeplänkel, wenn wir zu normale Kategorien machen, sondern es ist natürlich immer zweimal um die Ecke gedacht. Es ist so ein bisschen wie bei Spotify. Zum Beispiel wollen wir den Torhüter des Jahres... Mhm. Prämieren, aber natürlich nicht den Besten, sondern eigentlich so quasi den Pieplitzer Award, größten Schnitzer des Jahres.
Ja.
Und der geht an wen, Patrick?
Ja, ich habe mich halt, ich habe den Namen eh schon als ein oder andere Mal gedroppt, aber ich habe irgendwie gesagt, für mich ist es ein bisschen Nübel. Ordentlich vernübelt, sage ich mal so. Weil ich sage mal so, gerade in dem Spiel gegen den FC Bayern quasi der Verein, der hat einfach sein Gehalt zahlt.
Seine 5,5 Millionen bezahlt.
Jedes Jahr und der nicht bei dem dann spielt. So gerade im direkten Duell, würde ich sagen, hat er einfach echt so richtig daneben gelangt und hat leider, also es tut mir ja auch ein bisschen leid, er hat leider kein richtig gutes Spiel gemacht und ja, also gerade da muss man sagen, hätte er halt einfach zeigen müssen, wie gut er eigentlich ist. Und er ist ja ein super Keeper, das ist ja jetzt keine, soll jetzt hier gar kein Diss sein so. Ich meine, ich persönlich...
Ja, das ist ja das Lustige an ihm, so er spielt eigentlich eine saugute Saison, finde ich. Mhm. Und es ist ja bekannt beim FC Bayern, oder sagt man ja immer so, die kaufen immer die Leute, die gegen Bayern gut spielen. Und zum Beispiel Jan Sommer hat sich ja damals mit so Weltklasse-Leistungen eigentlich den Vertrag beim FC Bayern erspielt.
Richtig.
Und jetzt sollte man meinen, Nübel, gerade wenn es gegen Bayern geht, besonders motiviert und dann haut er einfach zwei so krasse Patzer in einem Spiel raus.
Voll. Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Naja, die nächste Kategorie
Kategorie?
Sag mal die.
Wir haben es genannt, die Formkurve des Jahres, aber Formkurve so ein bisschen so eine Vorgeplänkel-Formkurve, so ungefähr wie unsere Hörer und Hörerinnen zahlen, so irgendwann mal ganz gut und dann aber steil in den Keller.
Mhm.
So die Formkurve würde mich auch interessieren. Wer hat diese Formkurve dieses Jahr hingelegt?
Ja, für mich ist es ganz klar eigentlich Bellingham. Und zwar nicht der, also der Bundesliga Bellingham, der
Nicht der echte.
Ja, nicht der echte Bellingham. Der Bellingham, ja, kann man eigentlich sagen, ja, kann man eigentlich zu dem anderen Bellingham, ist es nicht auch so ein bisschen, dass da Borussia Dortmund auch so eine kleine Mystery Box gekauft hat oder quasi ist es
zu die Retoure.
Ja, oder ist es quasi auch so eine Art Enkeltrick, der da angewendet wurde? Frage ich mich, den da Birmingham, glaube ich, abgezogen hat, mit denen so, nee, das ist Bellingham. Und sie so, ja.
Das ist Bellingham, ja.
Hä? Ich dachte, er spielt bei Real.
Vater nee, nee. Heißt so, Mutter ja. heißt so.
Und er so, nee, Fußball. Ist Bellingham. Ach so, ja dann, wie der spielt in der zweiten Liga. Nee, ist Bellingham. Ja, okay, dann 30 Millionen. Passt gut für einen Zweitligaspieler, passt schon. So, naja. Ich meine, da ist halt einfach so, tut mir auch ein bisschen leid, weil der, ich fand ja, sie haben ein fantastisches Intro-Video gemacht, wie er da kam, so. Für mich sensationell gemacht, Gänsehaut irgendwie so. Ja, und dann aber halt, muss man sagen.
Aber ich glaube auch, weil sie dachten, es wäre sein Bruder.
sie haben quasi in das Reel einfach reingeschnitten, The Comeback. He's back oder ja, genau. Irgendwie so, weißt, und dann so genau. Irgendeiner so, Moment mal, nein, das
so,
ist da.
Nuri Sahin davor extra so, um so dieses Ding zu machen, Leute, die zu Real Madrid und dann wieder zurückgekommen sind und so.
Voll. Na, keine Ahnung, ich weiß nicht, ist es natürlich schade, aber er macht einfach diese Saison auch eine super unglückliche Figur. Auch gerade dieses Elterntheater, wo man ja eigentlich eher so von der E-Jugend kennt, wo dann irgendwie die Eltern nochmal zum Trainer kommen und sagen, hey, du musst aber meinen Sohn spielen lassen, weil sonst wird es hier nichts so. Also, es war ja eigentlich schon extrem peinlich, meiner Meinung nach, so. Ja, und dann auch. Ich weiß gar nicht, war es sogar gegen den FC Bayern, als er da den einen klären will und den anschießt da auf der Linie oder stoppt. Keine Ahnung, auf jeden Fall super unglücklich. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit der Statistik. Vielleicht weißt du, wie er da irgendwie unterwegs ist oder war. Ich glaube, keine Tore, glaube ich, keine Assists irgendwie und glaube, noch eine rote Karte oder so. Also und relativ wenig Spielminuten. Ich glaube, zwar 14 Einsätze oder so, aber halt, ja, ist. Er macht halt einfach irgendwie nicht wirklich auf sich aufmerksam. Naja.
Ja.
Sad.
Naja. Gehen wir zur nächsten Kategorie. Die nächste Kategorie ist so ein bisschen, ich habe es mal genannt, der Felix Kleiderschrank Award. Es ist so der Award, quasi extrem teuer, aber wenig Outcome, wie mein Kleiderschrank. Welches Team passt in die Kategorie für dich dieses Jahr?
Ja, für mich eigentlich ganz klar Leverkusen. Für mich ist da Leverkusen die Nummer eins. Also so so diese Wahnsinnstransfers gemacht. Also letztendlich, ich glaube, für wie viel ist Wirtz gegangen? Für 130?
120 so. 130,
ja, und dann Frimpong haben sie, glaube ich, auch nochmal für 40 Mille weggedrückt. So beide, also so, wo ich sage, das sind ja Transfererlöse, die sind sehr schnell. Und dann haben sie, ich glaube, 15 Spieler geholt für das Geld, was ich auch absolut krass finde, dass man in einer Saison 15 Spieler, das kenne ich ja eigentlich nur, wenn man eine Mannschaft komplett neu aufstellt, oder? Dass man einfach sagt, so, okay, wir machen jetzt hier, es sind ganz viele alte Eingesessene drin, so. Und dann sage ich immer so, ja, Kleinvieh macht halt auch Mist, gell?
Ja, halt auch, wenn man sich's anschaut, so allein dieser Dude, aus Saudi-Arabien irgendwie für 25 Mille, den sie da geholt haben.
Ja, es sind schon wilde Transfers dabei irgendwie.
Voll.
Also es ist halt so, ich meine klar, auf der anderen Seite, sag ich mal, ein Ibrahim Massa, total geiler Transfer so von Hertha BSC, weiß man ja irgendwie, super großes Talent, oder? Ich würde jetzt da auch einen Malik Tillmann irgendwie mit reinsetzen und zwei, drei andere auch noch so. Klar, all Talents, aber Elise Ben Seguir irgendwie für Monaco für 32 Mille ist halt schon auch eine Ansage. Und dann denke ich mir halt so, ja, hättest du doch lieber irgendwie ein, zwei neue gekauft, so, die halt irgendwie bisschen mehr dastehen als das. Ich meine, klar, Xhaka ist ja auch gegangen, so. Also sie haben halt irgendwie so voll die Basis verloren und haben dann irgendwie, weiß nicht, ein bisschen das Geld einfach verramscht irgendwie so. Weiß auch nicht. Also
ja. Ich meine, ein bisschen war es natürlich auch so aus der Not geboren, wie man so schön sagt. Aber ja, also die schlauste Transferpolitik war es nicht. Was halt erstaunlich ist, weil sie ja eigentlich die Jahre davor so ultraschlaue Transfers hatten.
Ja, eben. Und das checke ich auch nicht. Aber ich glaube ja, dass es auch so ein bisschen mit dem Trainerwechsel zusammenhängt, so von Xabi Alonso. Hat ja schon mal hier der Präsident gesagt, so von Leverkusen, dass halt Xabi Alonso einfach auch viel involviert war in Transferentscheidungen.
Und ein Spielermagnet, wie man so schön sagt.
Ja, ja.
Aber er wird ja jetzt vielleicht wieder frei. Also
was auch absurd ist, oder? Das große Comeback.
Ja, es ist total absurd.
Also das finde ich wirklich krass. Glaubst du, dass das ist oder ist einfach nur eine Ente aus Spanien? Du bist ja alter Spanien-Liebhaber. Du warst ja lange Zeit da unten und hast irgendwie Flamengo professionell getanzt. Und würdest du sagen, ist es so eine typische spanische Ente, die da irgendwie unterwegs ist? Oder ist da wirklich was dran? Wie fühlt sich's an, Felix? Gib mir mal einen Lagebericht.
Ich glaube, es ist wirklich was dran. Ich glaube, es ist wirklich was dran, weil ich glaube schon, dass er echt einen schlechten Stand hat und dass er wirklich so auch im Team nicht beliebt ist, was ich total absurd finde, weil bei Real Madrid finde ich, die hatten immer so mit den Trainern so ein Problem, dass sie halt eigentlich nur Zidane da in den letzten Jahren so richtig funktioniert hat oder eben Ancelotti, der halt so ich meine, Ancelotti steht eh so über allem quasi und Zidane ist halt so eine Spielerlegende und dann hätte man gedacht, Xavi, der bringt so beides mit, der ist auch so voll die Real Madrid-Legende quasi und aber auch irgendwie fachlich, glaube ich, so unbestritten, aber irgendwie kriegt das nicht auf die Straße dort.
Haben sich quasi dieses dynamische Duo, hat sich das beides verpokert, Wirtz mit seinem Liverpool-Wechsel und Alonso mit seinem Real-Wechsel, hätte es vielleicht am Ende so sein müssen, dass Alonso eher zu Liverpool hätte gehen sollen. Ja, wobei, das stimmt gar nicht, wäre gar nicht möglich gewesen. Aber vielleicht zu einem anderen Verein. Und
ja, oder keine Ahnung, oder halt beide funktionieren vielleicht nur zusammen. Mhm. Weiß auch nicht.
Glaubst du, dass es so ist? Symbiose. Es gibt ja auch das Gerücht, wirklich, es gibt wirklich auch das wilde Gerücht, gell, dass Wirtz eventuell in der Winterpause zu Real Madrid geht.
Das wäre spannend.
Es wäre krass.
Mhm.
Also das wäre krass.
Dass du jetzt gerade wieder so angefangen hast, es gibt das wilde Gerücht, dachte ich, dass Wirtz und Alonso eine Affäre haben. Was kommt jetzt?
Das kann ich so nicht bestätigen, aber ich würde es auch nicht ausschließen.
Wir können es weder bestätigen noch dementieren.
Ganz kurz mal so noch zu Wirtz. Glaubst du, dass der noch explodiert? Und glaubst du, dass Alonso noch rüberreißt? Jetzt nur so bauchgefühlmäßig so.
Nein, also irgendwie, also explodiert heißt ja quasi mit einem Knall und zack ist er da, so dass irgendwie ich glaube schon, dass er besser wird. Also ich glaube, dass der sich dran gewöhnt. wird's besser. ich glaube, er wird sich so langsam halt dran gewöhnen an die Premier League und so an das Tempo, an die Härte und so sich einfinden. Aber ich glaube nicht, dass er so jetzt zumindest mal im nächsten Jahr, mal weit aus dem Fenster gehängt, dass er jetzt so den Impact haben wird, den er zum Beispiel in Leverkusen hatte oder in der Nationalmannschaft.
Mhm.
Irgendwie scheint ihm dort auch das System vielleicht nicht so zu liegen.
Ja, ja, voll.
Ist mein Eindruck.
Wenn nicht Wirtz, Wirtz. Naja.
Richtig. Gehen wir zur nächsten Kategorie. Wenn wir meinen Kleiderschrank besprochen haben, dann müssen wir Manus Kleiderschrank besprechen. Der ist nämlich quasi, er steht für Stil. Wer ist so der Bundesligaspieler mit dem besten Style?
Sag du als erstes.
Also ich finde ja, Olise zum Beispiel hat immer einen guten Style, wenn ich den so sehe.
Mhm. Aber die gute Frage ist, sprechen wir von Style in, ich habe mir nur Gedanken gemacht, im Style von der spielerischen Seite.
Ja, ja.
Oder hast du jetzt quasi gedacht,
wer hat den Swag schon auf dem Spielfeld. So.
Also, wer hat den Swag am Fuß?
Genau.
Ja, okay. Ja, bin ich bei dir. Odyssee ist ja, finde ich, also ich finde es...
Der hat halt so eine...
Ja, es ist so eine...
He doesn't care.
Ja,
so.
Ist einfach...
Der spielt so wie früher, wenn man in der Bar war, die Frau, die alle scharf fanden, so die hinter der Theke stand, das war immer die so desinteressiert in die Gegend geschaut hat. Und so ist Olise. Der steht auf dem Platz, der schaut, als wäre es ihm alles egal, dann kommt ein 60-Meter-Pass und er nimmt ihn an und er springt ihm 1 Zentimeter vom Fuß so.
Voll. Sehe ich auch so. Und wusstest du auch, und das geht vielleicht auch nochmal in die Style-Richtung so, dass Olise ja immer seine Schuhe wechselt dementsprechend, wie die Stutzen sind.
Also wenn es rote Stutzen hat, dann macht er red. Wenn es schwarze sind, macht er schwarze Schuhe so. Er stylt sich da durch und teilweise macht er auch seine Haare dementsprechend.
Ah, okay. Ja, schau, da kommt dann die Mode und
the fashion is
der
in
Fußball
there.
Wieder zusammen. Ja, ja.
Voll.
Ja, finde ich gut.
Ja, für mich ist es, muss ich sagen, El Mala irgendwo auch da dabei, so weil er...
Side El Mala.
Ja, weil, cool. Weil ich finde, jetzt auch gerade am Wochenende gegen Leverkusen irgendwie, da hat er auch wieder einen Signature-Lauf gemacht irgendwie so, der leider dann nicht zu einem Tor geführt hat und sowas. Aber irgendwie, er macht schon Laune, so irgendwie in Köln, er macht irgendwie Bock, er ist irgendwie so, die Geschichte ist natürlich irgendwie cool so, es ist halt irgendwie... Weiß ich nicht. Er hat schon auch einen guten Drive drin. Ich weiß auch nicht, so als Spielertyp, man wird sich jetzt, also man hofft sich jetzt so, dass es jetzt nicht irgendwie so ein Ein-Jahres-Wunder-Ding ist, sondern dass der halt einfach wirklich explodiert und hoffentlich nicht als nächsten Verein Wolfsburg nimmt und dann halt da irgendwie versackt oder so. Und ich wünsche auch nicht, dass ich will auch nicht, dass er nach Dortmund. Ich sag's dir, weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass er zum VfB geht. So. Weil ich glaube, Hoeneß würde den geil formen, der würde da reinpassen, so der hätte da sein super Entwicklungspotenzial und ich glaube, der würde einfach viel stärker werden da. So. Beim VfB wäre so wie ein Bayer oder halt ein Adeyemi in der Anfangszeit und keine Ahnung, so der würde, glaube ich, da so. Und dann würde das nicht bringen können, schon. So diese Unterschiedsspieler zu sein. Und da wäre es so nochmal ein kleiner
Ich finde auch so, VfB so spielt dann europäisch, aber vielleicht halt nicht gleich so Champions League.
So ein, zwei Jahre so. Und dann weiter.
Ja.
Dann Man City.
Ich glaube, wäre für einen Manu auch in Ordnung. Ja,
glaube ich auch.
Würde er vielleicht unterschreiben.
Ja.
Wer auch so guten Style am Platz hat, ist der Nathaniel Brown, finde ich.
Definitiv. Auch, glaube ich, ein bisschen Überraschung der Saison, würde ich sagen. So,
ist
angeblich ja auch Real Madrid dran oder Man City und alle sind dran.
Aber an wem, wenn man ehrlich ist, an wem ist Real Madrid nicht
dran? Ja, weiß ich auch nicht. Das verstehe ich eh auch nicht so. Ich finde auch immer verrückt, da gibt es, glaube ich, einfach so eine Schublade, die macht da irgendwie die Redaktion von der Bild und Sport 1 auf und da stehen eigentlich immer die gleichen Vereine drin.
Ja, ich meine, Stichwort zum Beispiel Upamecano, können wir nachher auch noch vielleicht drüber sprechen. Keine Ahnung, aber ja, es ist auf jeden Fall, denkt man sich auch immer, ich glaube, das ist auch so, das Real Madrid ist so der Verein, den Berater einfach so ins Spiel bringen, um den Marktwert zu steigern.
Ich glaube auch, aber das Problem ist ja auch, dass halt so Wechsel wie Nuri Sahin zu Real Madrid oder dass die halt natürlich auch irgendwo dann oder
Everything is possible.
Klar wissen irgendwie, dass es einfach dann einfach so Dinge sind, wo du sagst, ja, okay, könnte schon sein.
Hat auch so der Berater einfach immer so behauptet, ohne dass es stimmt und plötzlich war es dann wirklich so. Und alle so, ja, hey, lass den reden, passt schon.
Du musst es nur irgendwie immer die ganze Zeit sagen und irgendwann glaubst du dran. Das ist auch irgendwie so eine Verkauf.
Manifestieren.
Ja, genau, manifestieren, so ist es nämlich.
Manifestieren.
Ja.
Gehen wir zum letzten Award. Die FIFA hat ja letztens den FIFA Peace Prize an Donald Trump vergeben. Völlig zu Recht, wie ich finde. Also ganz toll, wie er sich
um den Weltfrieden... Man schimpft viel über die FIFA, aber da hat sie endlich mal alles richtig gemacht.
Da hat sie endlich mal, auch das, was vielleicht das Nobel Prize Committee irgendwie verpasst hat, die Chance auch einfach. Da muss man sagen, wenn sich einer für den Weltfrieden verdient gemacht hat, dann The Donald.
Ja.
Und auch für den Fußball, muss man sagen, verdient. Da gab es jetzt heute die Meldung, dass ich glaube Elfenbeinküste und noch
Senegal.
Ein Staat, dass er quasi einfach ist Senegal einfach so ein komplettes Einreiseverbot verhängt hat.
Richtig.
So, ja cool, nächstes Jahr WM können die Leute nicht mal ihr Team unterstützen. So.
Gibt's für mich nichts zu debattieren.
Das ist
die richtige Entscheidung.
Football Spirit.
Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall. Also das ist, finde ich, richtig gut gemacht. Da ziehe ich meinen Hut vor Infantino so brutal. Also super. Nee, finde ich toll.
Ja. Ich finde, wenn die FIFA einen Friedenspreis vergeben kann, dann können wir auch einen Friedenspreis vergeben.
Das stimmt.
Deshalb, the Vorgeplänkel Peace Prize goes to Patrick. Wer ist unser Preisträger?
Aber das ist eigentlich hart, weil das ist schon ein harter Vergleich. aber es geht natürlich an Sandro Wagner, muss man einfach sagen.
Sandro Wagner. der Donald Trump des deutschen Fußballs.
Nein, nein, so weit darf man nicht gehen. Aber er hat natürlich durch das, dass er kläglich gescheitert ist, bei Augsburg, ist ja nicht, dass ich mich amüsiere darüber so, es ist einfach nur traurig, weil ich fand die Vereinswahl scheiße, das kann man jetzt auch sagen so, aber dass er halt so jetzt in die Binsen geht, hätte ich ihm jetzt nicht gewünscht. So, aber er hat natürlich super große Fehler gemacht, meiner Meinung nach, und dann aber hat er es Größe gezeigt, und nachdem Baum ja im Amt war, hat er ihm gleich direkt eine SMS geschrieben und ihn beglückwünscht, und deswegen würde ich sagen, geht da der Friedenspreis und Friedensstifterpreis einfach ihm als ein absolut loyaler, nicht nachtragender Mensch und jemand, der ja auf Augenhöhe mit allen ist.
Mit einer SMS hat er sich diesen Preis verdient.
Ja, so schnell geht es. Das ist relativ easy. Schauen.
Aber ich habe auch Sandro Wagner, ich habe mir jetzt, weil er wurde ja vor kurzem entlassen. Mhm. Und ich hatte halt, ich meine, er war jetzt, wie lange war er im Amt? 4 Monate oder sowas?
Ja.
5 Monate?
Weiß ich, mit Vorbereitung, ja.
Und man hatte halt noch so dieses, nach dem Bayern-Spiel, das so in Erinnerung, wo er so gesagt hat, so quasi, ja, wir sind eigentlich komplett spielerisch auf Augenhöhe mit dem FC Bayern, so, didn't age too well, so diese
Aussage.
Ja,
wobei, er hat ja nicht gesagt, so spielerisch.
2, 3 Spiele.
Er hat nicht gesagt, spielerisch. Was hat er gesagt? Darauf hat er sich ja beruht. Berufen quasi. Er hat nicht gesagt spielerisch, er hat gesagt, es gibt keine Stelle, die irgendwie schlechter besetzt wäre als beim FC Bayern. Da hat er quasi damit gemeint, so ja, das Trainingsgelände, stuff, I don't know, whatever. Okay. Naja, angeblich hat er das.
Ja, dann würde mich aber auch interessieren, ob sie dann auch so gut bezahlen wie der FC Bayern, wenn sie das gleich qualifizierte Personal haben.
Ja.
Bestimmt, oder? Na, ich fand es nur so lustig, weil er wurde so krass gehypt, wie er nach Augsburg gegangen ist. Und er hat halt so, ich meine, so die Aussage war ja immer quasi, der Präsident von Augsburg, die wollten so dieses graue Maus-Image loswerden und dann endlich mal so einen Trainer, der halt nicht sagt, okay, der Klassenerhalt ist unser Ziel, sondern der angreift, der auch mal große Töne spuckt, der attraktiven Fußball spielen lässt und so weiter. Dann habe ich mal geguckt, was haben so vor 5 Monaten die ganzen Zeitungen geschrieben, und dann zum Beispiel unser Sky-Bundesliga-Lieblingsexperte Didi Hamann zum Beispiel hat halt noch vor einem halben Jahr gesagt, Sandro Wagner hat das Potenzial, dass er in 2, 3, 4 Jahren einer unserer besten Trainer sein kann und sein wird. Ich meine, noch hat er Zeit.
Ja.
2, 3 Jahre.
Jetzt hat er wieder Zeit, vielleicht zu einem besseren Verein zu gehen.
Ja. Und dann fand ich auch schön, zum Beispiel in der Pressemitteilung von Augsburg, was sie so geschrieben haben. Wagner, verheiratet und Vater von 4 Kindern. Steht für, wobei, warte mal, da muss ich jetzt kurz, einigen. Der ist Vater von 4 Kindern. Muss jetzt aber schon mal auch mal was sagen. Wir haben einen Podcast-Kollegen, der ist Vater von 2 Kindern.
Ja.
Und wenn man das vergleicht, muss ich schon sagen, Chapeau an Sandro Wagner, wie gut er sich hält, ne?
Ja.
Weil wenn man sich den Manu einfach mal anschaut, wie der gealtert ist in den letzten Jahren, muss man schon sagen, Sandro Wagner mit 4 Kindern, Respekt.
Das ist wirklich so.
Weil der Manu zum Beispiel, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, so unsere 3 Familien sozusagen. Und da hat die Frau von Manu letztens ein Foto reingepostet, wo ich mir echt dachte, so, ist auch nicht mehr das, was es mal war.
Ja, du hast gedacht, da hat sich heimlich ein Obdachloser bei denen in die Kühe reingeschmuggelt und hält die 2 Kinder in der Hand. Also ich war schon irgendwie dran, 110 zu rufen, weil ich gedacht habe, das ist ein Kidnapping so. Aber das war, ich sag mal so, unter aller Sau. Der ist einfach wie eine. Ich
muss vielleicht einmal eine Sache sagen.
Das Gesicht, Gesicht von ihm verhält sich quasi wie eine ganz lang getragen. Also, weißt du, wenn du so eine Geldbörse einen Ticken zu lang hast, wo ganz viel Kleingeld drüber geschraubt ist, irgendwie so. So verhält sich das Gesicht von ihm.
Das Leder schon so leicht zur Ausbeulung.
Irgendwann platzt es auf. So.
Ja, man muss nämlich über Manu eine Sache neidlos sagen. Der Manu ist der Traum jeder Glockenbach-Mama. Mhm. So, wenn der Manu mit seinen Kids im Glockenbach auf den Spielplatz geht, also ich kenne persönlich mindestens 5 Frauen, von denen ich weiß, wenn die hören, der Manu kommt heute Abend, dann ziehen die sich extra was Sexies an. So.
Aber das ist der ja das Manu Problem, aber ich sag mal so, da musst du halt irgendwie zu deiner Mutter einfach auch sagen, so, hey, lass es, ist irgendwie nicht cool.
Aber wenn wir dieses Foto einfach ausdrucken und im Glockenbach so um die Spielplätze rum aufhängen würden, ich glaube, wir würden Ehen retten. Wir würden Ehen im Glockenbach retten. Die ganzen Frauen würden wie so geprügelte Hunde zu ihren Männern zurückgehen und sagen, hey, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Dieser Typ, dem ich da immer hinterher schmachte, es ist auch nicht das so, nicht alles, was glänzt, ist Gold, oder wie sagt
man? Ja, wobei jetzt, wenn du jetzt solche Fotos aufhängen würdest von ihm, würden viele sagen so, oh, ich fühle mich zurückerinnert an Kevin allein in New York und als die Fahndungsfotos von den, wie heißen sie, Sticky Bandits oder die klebrigen Banditen der, unterwegs sind.
Der große, aber Marv, nachdem er in die Steckdose gefasst hat. Ja,
Marv. Marv ist wieder frei. So, das könnte man, das wäre natürlich auch schwierig. Also von dem
passend her, jetzt zu Weihnachten auch so.
Herrlich. Hey,
ja, guter Folgentitel, Manu allein zu Hause für diese Woche.
Das ist richtig, Manu allein zu Hause ist, ja, das stimmt. Geil. Locken wir ein. Wie sagt man schön, Frederik, lock es ein, dass du dann das auch schneiden kannst, ja? Okay, passt. So, und.
Naja, auf jeden Fall, jetzt wollte ich gerade sagen, Franz Wagner. Ja. Sandro Wagner.
Den hat es auch verrissen.
Den hat es auch verrissen. Heideblitz. Ja. Vater von vier Kindern, steht für eine klare Spielidee mit aktivem Fußball und hoher Intensität. Kommunikation auf Augenhöhe und klare Ansagen sind für ihn selbstverständlich. Locker, ehrlich und offen heraus wird sein Stil beschrieben. Auf dem Platz und an der Seitenlinie. Genauso einen Typen brauchen wir im Trainerteam. Einen, der mitzieht, vorangeht und die Spieler kennt. So. 4 Monate später war es dann doch nicht genug mitziehen und vorangehen, ja, offensichtlich.
Ich sag mal so.
So schnell kann es manchmal
ich
gehen. Mach,
ja. Ich sag mal so, wir haben das ja damals in der nicht veröffentlichten Folge, die uns ja das Internet geraubt hat, haben wir das ja auch schon besprochen gehabt, dass wir glauben, dass es keine lange lange Verbindung gibt. Und dementsprechend, sage ich mal so, hat mich das auch alles nicht gewundert und die Statistik war ja einfach auch furchtbar und vor allem muss man ja auch sagen, er hatte natürlich auch ein bisschen das Pech, dass gerade in der Vorsaison die beste Saison des FC Augsburg war, die sie je gespielt haben. Und dann ist es natürlich ein Stück weit bitter, aber vielleicht auch, sage ich mal, für ihn ein ordentlicher Dämpfer, weil er war ja schon der gefeierte Mitheilsbringer mit Rudi Völler damals, dann bei der Nationalmannschaft, so die zwei haben das gerockt, dann hat er irgendwie bei Nagelsmann war ja auch total präsent und natürlich hat er auf jeden Fall was drauf, brauchen wir ja nicht sagen und natürlich hoffe ich auch, dass er vielleicht seine Lehren daraus zieht, dass vielleicht manche Dinge er nicht so machen sollte, wie er das in seiner Spielerkarriere gemacht hat.
Manchmal vielleicht einen Gang rausnehmen.
Ja, einfach, sollte. Ja genau, so braucht es vielleicht manchmal gar nicht so. Und dann hoffe ich, dass wir einen coolen Trainer haben, so. Also egal, wo der ist, so, vielleicht soll er auch als nächste Station lieber mal nach England gehen, so. Vielleicht ist da der Erwartungsdruck nämlich dann auch nicht so hoch, aber es wird halt immer schwierig, glaube ich, bei ihm mit Familie. Deswegen hat er, glaube ich, auch Augsburg gewählt, weil er halt relativ nah an München dann dran ist und das lässt sich halt gut verbinden, so. Weil mit vier Kindern bist du jetzt mit nicht so Kindern. Variabel. Und er ist ein Familienmensch, das weiß man so und
Das ist auch übrigens so eine lustige Aussage. Man sagt über jeden Fußballer, es ist ein Familienmensch.
Weil sie nichts anderes zum Tun haben.
Ja, aber hast du schon mal über einen Fußballer die Aussage gehört, ja, nee, der ist eigentlich nicht so ein, das ist eigentlich so einer, keine Ahnung, das ist so eine geile Floskel. Das
ja.
Ist ein Familienmensch.
Über Neymar.
Ja, er hat eine Familie. Ja. Ja.
Der übrigens gerade, Side Fact, an der Stelle so den Abstieg verhindert hat, was absurd ist in Brasilien mit seinem Heimatverein und auch, was ich gut finde, in psychologischer Betreuung war, beziehungsweise in halt, sag ich mal, in Therapie sich befunden hat, weil er einfach mit dem Druck nicht mehr klarkam. Und das finde ich gut, das kann man auch mal an der Stelle sagen und finde ich schön, dass er das auch mal geäußert hat. Das ist ein schönes Zeichen. So. Was ich jetzt noch erzählen wollte, ich weiß gar nicht, Felix, wie viele Minuten haben wir denn schon aufgenommen?
Wir sind schon ordentlich über eine Stunde, aber so einen kleinen Abbinder am Ende.
Okay, dann mach ich nur einen Abbinder mit meiner persönlichen Geschichte, weil du hast mich ja eingangs gefragt, was habe ich erlebt, was habe ich gemacht? Und mein zweites schönes Highlight war in letzter Zeit, also ich war aus Versehen, muss ich wirklich sagen, aus Versehen war ich in dem Wellness-Hotel, wo unsere Weltmeister 1990 den Weg zur Weltmeisterschaft geebnet haben.
Mhm. Erzähl uns, wie heißt das Hotel, wo ist es?
Ich mache Werbung einfach. Es ist Seeleiten, heißt das ganze Ding. Es ist in Südtirol am Kalterer See. Herrliche Lage. Ich sag es dir. Eine herrliche Lage. Direkt in den Weinbergen drin so. Mein Gott, was kann man da machen? Nichts. Außer ein bisschen spazieren gehen, ein bisschen wandern, ein bisschen Übersee haben. Südtirol, habe ich eh wieder festgestellt, ist es eine Bubble. Man weiß einfach, also das ist ganz weit weg von der Realität, was da abgeht. Ja. So, aber es ist schön, unter eine persönliche Einladung gekriegt von meiner Assistentin und der gesagt, da kann ich hinfahren und kann ein paar Tage entspannen und sowas. Oder ich habe das am Anfang gar nicht mitgekriegt. Am zweiten Tag, ja, fahre ich in den Keller. So, schaue ich mal, muss mal gucken, wo mein Auto steht. So, weil du weißt, du kommst an, dann nimmt dir jemand das Auto ab, die Koffer. Du musst einfach mal, kannst du ein bisschen spannen, hast du da deinen Sekt empfangen, irgendwie guckst, dass du ein bisschen Hors d'oeuvres hast, irgendwie und kommst einfach an, relaxed so. Und dann habe ich gesagt, okay, wo ist denn eigentlich mein Auto? Dann habe ich das irgendwie, bin ich da runter. Und dann ganz unten im Keller hingen relativ viele Fotos von der früheren Zeit. So. Und dann laufe ich da vorbei und denke mir so, Moment mal, das Gesicht kenne ich. Dann ist es wirklich ein Foto von Lothar Matthäus mit Andy Brehme im Hintergrund, die in der Bar stehen, in diesem Hotel mit dem WM-Pokal. Mit dem fucking WM-Pokal von 1990. Ja. Dann.
Aber finde ich auch geil, dass sie dieses Foto in Keller auf dem Weg in die Tiefgarage aufhängen.
Ja, also wirklich am Arsch der Heide. So. Also du, das ist wirklich ein kompletter Zufall, dass du das Foto überhaupt siehst. So, also kommst du neben dem Auto, kannst du es gar nicht sehen. So, das ist absurd. Und daneben Mannschaftsfoto. Habe ich euch in die Gruppe geschickt. Also sensationelles Mannschaftsfoto. Mhm. Ist quasi so von der ganzen Mannschaft vor dem Hotel mit dem Besitzer Moser irgendwie, der da auch das Weingut hat und alles mögliche und die Frau dabei. Und du siehst irgendwie auf der einen Seite ist irgendwie Littbarski, glaube ich, war es mit Frank Mill, oder? Oder?
Ja, er sitzt auf dem Schoß, glaube ich, von Frankie Mill. Ja, so. Und hinter ihnen steht so Bertie Vogt richtig. Und schaut komisch. Ja,
richtig.
Oder so.
Voll. Es ist einfach so ein Bild, wie man das einfach sich wünschen würde in der heutigen Zeit, dass noch solche Bilder von Mannschaften entstehen. So.
Es ist wie so ein Ölgemälde in so der alten Pinakothek, was du theoretisch großziehen könntest auf 10 Meter Breite und du könntest dich so davor stehen und eine Stunde drauf schauen und du würdest immer noch neue Details entdecken.
Ja, genau. Und es ist einfach so gut. So, und du siehst ganz hinten auf einmal taucht auf Sepp Maier, der quasi zwei Ladies in der Hand hat. So, würdest du ja heute sagen, nicht mal. Dann auf der anderen Seite einfach die Leute mit dem ganzen Schnauze und einfach so, jeder steht so halt einfach unnatürlich natürlich da. So, es ist einfach so, ja, jetzt kommt's mal alle zusammen, jetzt machen wir nochmal ein Foto. So, diese Szenerie ist einfach so herrlich ehrlich. So, und dann halt irgendwie, es gibt dann auch noch so ein paar Leute, die da gearbeitet haben, die stehen da auch noch dabei irgendwie so. Es ist einfach wirklich ein hervorragendes Bild. Unter anderem war auch die Mannschaft von Hannover 96 da mal drin, aber irgendwie habe ich da keinen emotionalen Bezug gekriegt, auch wenn Ralle Rangnick da am Start war, so, aber ich glaube, der wollte...
In der Zeit, okay.
Naja.
Aber wenn man da jetzt als Gast ist, okay, es gibt dieses Foto auf dem Weg in die Tiefgarage, aber gibt es sonst noch irgendwelche, weiß ich jetzt, an der Bar irgendwie?
Nein,
so,
nichts.
Haben die das WM-Pokal-Weißbierglas vielleicht noch? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, jetzt sehe ich, hier waren die Weltmeister?
Es gibt gar nichts. Und das finde ich so absurd. Aber es gibt gar
warte
nichts.
Mal. Das ist dann aber dieses Hotel, wo sie dann doch vor 10 Jahren oder wann das war, auch diese 25-Jahres-Feier hatten, oder? Wo alle nochmal zusammengekommen sind.
Ich weiß nicht, ob es 25 oder 20 Jahre, ich glaube, die machen das öfters, weil why not?
das so lange kann es noch nicht her sein, aber dann war es vielleicht 30 Jahre. Wir haben im Podcast drüber gesprochen damals, dieses Gruppenbild, wo Kalle Riedle aussieht wie 29
richtig.
Und Andy Brehme.
Gott hab ihn selig.
Ja. Gott hab ihn selig, ausschaut wie Andy Brehme.
Ja, so, wo du sagst, hä, war der eine irgendwie, ist der eine in der Zeit stehen geblieben und die anderen sind doppelt so schnell gereist? Oder was ist eigentlich passiert? Ja. Also das das war gut. Nee, es ist wirklich nichts. Ja, aber es ist das Hotel. Und es ist so absurd. Und die haben dann natürlich so einen Wellnessbereich, relativ kleiner Wellnessbereich. Es ist wirklich schnucklig. Leute, super nett alle da. Also wenn ihr zu viel Geld habt, dann geht da hin. Und dann, aber du kannst genau sehen, wann auch dieses Hotel gemacht wurde so. Und ich kann euch eins sagen, die haben da versucht, glaube ich, damals einfach diese Playboy Mansion nachzubauen. Also mit diesem Wasserfall und mit diesem Ding so. Es gibt genau so einen Pool, so, dann, es gibt nur nicht den Wasserfall, aber du kannst da oben drauf gehen, da ist ein Hot Tub und es gibt quasi eine, sag ich mal, Grotte, ja, also aber deine Dampfsauna.
Das kann man sich schlecht vorstellen, ne? wie Lothar damals in der Grotte verschwunden
ist. Und ich bin da einfach hingelaufen und ich schaue zu meiner Freundin und sage, hier ist es passiert, hier haben sie alle gefickt. Ich sag's, wie es ist, sie haben sie alle gefickt. So. Und es ist, glaube ich, also keine Ahnung. Ich weiß nicht, was passiert ist. So. Weil es war ja eigentlich so, dieses Hotel war mehr oder weniger ja nur für die Weltmeister. Es hatte eigentlich sogar angeblich zu wenig Zimmer. So. Dann ist irgendwie Franz Beckenbauer zu dem Stadtrat gegangen und hat gesagt, hey, du musst zulassen, dass sie da nochmal ein zweites Stockwerk draufbauen lassen. Dann konnten die das irgendwie machen, irgendwie so. Also keine Ahnung, komisch. Dass der Franz da was machen kann. Hätte man jetzt gar nicht von ihm erwartet.
Franz konnte alles immer machen.
Komisch.
Franz konnte alles
komisch
machen. Was da gelaufen ist.
Naja. Aber aber es war dann ganz geil, weil ich habe dann noch so eine, wie man das natürlich so typisch macht, eine Fackelwanderung gemacht und so. Und konnte dann mit, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ist egal, komm, er wird ihn eh nicht hören, den Podcast. Aber wir haben dann so eine Fackel und es war quasi einer der Junioren so. Und wir sind dann rumgelaufen, haben ein bisschen gequatscht, dann bin ich zurück ins Hotel und dachte so, okay, jetzt ist meine Chance. Direct hier, ich versuche den jetzt mal ein bisschen Sachen rauszulocken. Und dann hat er mir so das ein oder andere, also nicht das ein oder andere, also hat mir ein paar Sachen erzählt, ich erzähle jetzt einfach nur zwei, die jetzt nicht so tragisch vielleicht für ihn sind. Aber er hat gesagt so, also als die sich wieder getroffen haben, das war natürlich schon sehr amüsant, unter anderem hat er gesagt, er war sehr beeindruckt von Augenthaler, der vorm Abendessen 5 Weizen gepresst hat und da rein ist.
Ich wollte es gerade als Scherz sagen. Wie du sagst, er war beeindruckt von Augenbrauen.
Augenbrauen.
Augenthaler, wollte ich nur so sagen, hat er vorm Essen schon Hefeweizen verarbeitet.
Ja, klar. Ja, und das fand ich einfach genial. Und ich meine, klar, er hat halt einfach auch gesagt, so, hey, fuck, das war voll cool, dass sie da waren. So, die hatten so einen Spaß, hat er gemeint. Es war eine richtig geile Zeit. So. Ja, ja. Und halt einfach die Typen, die waren einfach super cool drauf. So, also wirklich, das muss man sagen. Und ich glaube das auch. Die haben, glaube ich, untereinander haben die so einen geilen Vibe irgendwie so. Also ich glaube, die haben sich sensationell amüsiert da so. Und dann unter anderem hat er dann auch eine amüsante Geschichte von Lothar Matthäus erzählt, dass quasi Lothar war ja da und ich meine, den kennen ja auch einfach alle, die nicht Fußballfans sind, leider aus seiner Boulevardzeit und so. Und dann war es halt so, dass irgendwie halt die Frauen von Empfang haben halt einfach irgendwie gesagt so, hey Lothar, können wir ein Foto mit dir machen? Und natürlich easy, ja. Und dann, hat er anscheinend ein Foto.
Lothar hat die Frauen vom Empfang gefragt, ja,
kann auch sein, vielleicht. Man weiß nicht genau, wie das ist. Naja, auf jeden Fall ist es so, sie haben dann ein Foto gemacht und hat er gesagt, okay, jetzt muss ich schon herzeigen. Dann hat er sich's angeschaut und gesagt, nee, so machen wir das nicht. Ihr müsst schon ein bisschen irgendwie euch ein bisschen mehr irgendwie hin und her regeln oder halt quasi ein bisschen mehr zeigen und mehr enthusiastisch sein und alles mögliche, damit das gut geht. Also er war gleich schon auf jeden Fall wieder ein kleiner Charmeur, sag ich mal, und hatte schon kleine Strippenzieher und war schon auch so ein bisschen, ja, ich muss mich auf jeden Fall ordentlich in Szene stellen, so dass ich angehimmelt wird. So, das fand er natürlich gut. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, so weil er natürlich sehr jung war noch, also so ein bisschen älter wie ich, so, aber halt auch im Rahmen. Das heißt, er hat ja diese 90er nicht wirklich mitgekriegt live. So, da war er ja ein kleiner Steppes irgendwie so. Und dann habe ich aber trotzdem gefragt, ja, gibt es da keine Geschichten? Ich war halt so geil drauf auf diese ganzen alten Geschichten und so. Und dann hat er nur gesagt so, ja, es gab anscheinend eine Geschichte, weil das war ja früher nochmal anders. Also da hattest du ja mehr Zugang und die haben einfach viel mehr Späße gemacht und so ist ja jetzt einfach nicht gewesen wie dieses krass professionelle Level da. Und es gab anscheinend die Sache, dass zwei Spieler vom Mannschaftsarzt den Arztkoffer entwendet haben und da einen lebenden Hasen reingesteckt haben. Und dann hatten die quasi ein Vorbereitungsspiel halt irgendwo da in der Gegend. Und irgendein Spieler hat sich dann verletzt liegen lassen. Und dann ist quasi der Mannschaftsarzt aufs Spielfeld gerannt und hat den Koffer aufgemacht und der lebende Hase ist rausgerannt.
No way.
Oh, ich meine, und das musst du dir mal vorstellen. Und ich meine, die sind Weltmeister 1990 geworden in der Zeit, wo du mir denkst so, hey, wie krass wäre das einfach? So, überleg dir das einfach mal so. Das ist, ich meine, klar, Tierschutz, wir brauchen nicht drüber reden, ist scheiße, aber halt allein so eine Idee zu haben, dass du sagst, du gehst jetzt und holst einen lebenden Hasen, steckst den in den Koffer rein und dann irgendwie ist es total funny, dass wir da ein Vorbereitungsspiel haben und der Hase kommt raus. Ich meine, ich könnte einfach nicht mehr spielen. Es wäre vorbei. Der Mannschaftsarzt hat es anscheinend auch nicht so cool gefunden, aber ich glaube, der Rest der Truppe fand es ziemlich nice. Naja, ich habe auch, witzigerweise gibt es auch die über dieses Hotel gibt es auch einen Spiegelartikel und möchte ich auch nur eine Sache vielleicht nochmal rauszitieren, dass man vielleicht auch irgendwie das erkennt. Naja, auf jeden Fall, der Wirt wurde halt einfach nochmal interviewt, wie das damals war und alles Mögliche. Und irgendwann unten in dem Artikel von dem Spiegel steht dann so, am Donnerstag hat er sich mit DFB-Schuhwart Manfred Drechsler getroffen, der auch schon vor 20 Jahren dabei war. Andreas Köppe kam ebenfalls vorbei, heute Torwarttrainer der DFB-11. Naja, stimmt nicht mehr ganz. 1990 die Nummer 3 im deutschen Team. Sie redeten viel und über diese alten Zeiten. Und wir haben natürlich auch geguckt, ob hier Kinder rumlaufen, die uns ähnlich sehen, sagt Franz Moser. Er meint das im Scherz, aber Franz Moser sagt auch, dass sich Lothar Matthäus schon damals sehr für schöne Frauen interessiert habe. Den Spielern hat es an nichts gefehlt. Und ich meine, ich glaube, das sagt sehr viel über diese Zeit aus, die da erlebt haben. Und auch die Bilder, also dieses eine Bild, ich möchte gar nicht wissen, was da noch alles, oder eigentlich möchte ich es wirklich wissen, was passiert ist. So.
Natürlich will man es wissen, alles will man wissen.
Ich glaube, es war aber halt einfach ein brutales Fest, weil du musst dir ja vorstellen, damals gab es einfach die ganze Social-Media-Kacke noch nicht. Das heißt, da wurden wahrscheinlich Schindluder getrieben und Partyexzesse gefeiert. Da wurde wahrscheinlich auch nochmal richtig gesoffen. Nicht so wie in der heutigen Zeit, dass man sagt, okay, ich nehme vielleicht ein kleines Wässerchen ohne Sprudel. Sondern ich glaube, die hatten einfach, glaube ich, eine glorreiche Zeit, was das angeht. Naja, das war meine Geschichte zum Abschluss.
Sehr schöne Geschichte, ja, Patrick.
Voll.
Hat mir sehr gut gefallen.
Was erwartet uns in nächster Zeit, Felix? Du hast noch zwei kleine Überraschungen drauf, habe ich gehört.
Ja, danke. Jetzt hast du mich direkt unter Druck gesetzt. Ja. Aber ja, ich verspreche es jetzt einfach mal. Es gab ja die letzten Jahre immer die Vorgeplänkel-Weihnachtsgeschichte. Oh. Wir haben sie nicht vergessen. Wir haben nur gesagt, es ist ein bisschen schade, die immer so ans Ende in der Folge zu verstecken. Deshalb machen wir dieses Jahr ein kleines Double-Feature zu Weihnachten.
Schöne Double-Penetration.
Ich werde die Geschichte vom letzten Jahr nochmal neu einsprechen. Und dann werde ich noch eine neue Weihnachtsgeschichte schreiben und dann werden wir die so an Weihnachten, rund um Weihnachten irgendwie raushauen, damit ihr zu Hause an Heiligabend so der politisch problematische Onkel sitzt am Tisch. Man hat sich vielleicht gerade mit den Geschwistern zerstritten, dann legt ihr einfach die Vorgeplänkel-Weihnachtsgeschichte auf und ihr rettet den Heiligabend, das verspreche ich euch.
Mm.
Das ist unser kleines Weihnachtsgeschenkchen für
Goodie
euch.
Goodie an euch. Ja.
Genau.
Weil wir können, nicht müssen. Ja. So.
Genau.
In diesem Sinne würde ich sagen, Felix, schließen wir die Folge.
Grüße an unseren Freund Manuel.
Richtig.
Erhol dich gut.
Grüße an meine Edelfans da draußen. Danke, dass ihr mich supportet. Und Grüße auch an alle anderen Vorgeplänkel-Fans. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ihr rutscht gut rüber übers Jahr und vielleicht über das eine oder andere Partnerchen auch. Und
naja.
Tschüss. In diesem Sinne, ciao.
Es ist eine Frechheit.